SWR 2, Fortsetzung folgt.
Heute hören Sie die dritte und längste von 6 finnischen Erzählungen in Fortsetzung folgt zwischen den Jahren. Schwarz und Weiß von Marita Lintunen in der Übersetzung von Stefan Moster. Marita Lintunen lebt in Hämeenlinna, studierte Musik, war Lehrerin und schreibt Gedichte, Romane und Erzählungen. Es liest August Schmelzer.
Marita Lintunen, Schwarz und Weiß. Im halbdunklen Treppenhaus stinkt es nach nassem Hund. Ich wische die Regentropfen vom Geigenkasten und taste in meiner Hosentasche nach dem Geld, das mir meine Mutter mitgegeben hat. Oben geht die Tür, das schwarzhaarige Mädchen stürmt an mir vorbei, wie immer affenartig boshaft feixend. Sie weiß, dass sie alles besser kann. Einmal ist sie im Flur geblieben und hat heimlich meine Stunde mit angehört. Das Knurren und Kratzen mit den Krallen beginnt sofort, nachdem ich den Klingelknopf gedrückt habe. Der Lehrer öffnet die Tür nur einen Spalt breit und ich schiebe mich mit der Schulter voran durch die schmale Öffnung. Die mächtige Schnauze des Schäferhundes reicht mir bis zum Bauch. Ein Speicheltropfen trifft meinen Oberschenkel, als der Hund meine Jeans und den Geigenkasten beschnüffelt. Beim ersten dröhnenden Bellen zucke ich vor Schreck zusammen. »Ruhig, Usko!« Der Lehrer macht auf dem Absatz kehrt. Usko folgt seinem Herrchen, ich dem wolfsgrauen Tier. Die Fensterscheiben im Wohnzimmer sind trübe, es ist stickig. Der Lehrer lüftet die Wohnung nie. Ich setze mich auf den Stuhl neben dem Fenster, Usko wirft sich der Länge nach vor der Schwelle auf den Boden. Der Lehrer geht zum Klavier und wendet das Gesicht in meine Richtung. Ich versuche nicht hinzuschauen, aber die Versuchung ist zu groß. Ich muss seine Augen sehen, diese schwimmenden, lichtlosen Pupillen. »Bist du schon 13?« Meine Stimme gehorcht mir nicht. Ich muss mich räuspern und ein merkwürdiges Kieksen kommt aus meiner Kehle. »Nächsten Monat.« Er kaut angestrengt auf etwas herum und das Geräusch seines Schluckens löst auch bei mir ein Schlucken aus. »Also kommst du seit 1 Jahr und 11 Monaten zu mir.« Mein Lehrer ist zwar stockblind, aber sein Gedächtnis ist glasklar. Vor 2 Jahren hatte ich mir zum Geburtstag ein neues Fahrrad mit Gangschaltung gewünscht. Als ich morgens die Augen nur einen Spalt öffnete und den Geigenkasten und den Notenständer neben meinem Bett stehen sah, war ich so schrecklich enttäuscht, dass ich mich noch eine Stunde lang schlafen stellte. Ich sagte unter der Decke alle mir bekannten Schimpfwörter auf und er fand noch einige neue dazu. Mein Vater meinte, ich solle dankbar sein, dass Jylärmi Oinonen mich als Geigenschüler aufgenommen habe. Die Aufnahmeprüfung hätte ich zwar nie bestanden, doch die Abmachung kam auf andere Art zustande. Mein Vater hatte Oinonen eine teure Hundeversicherung zum halben Preis verkauft und dafür hatte ich den Platz bekommen. Jeden Mittwoch um 17.30 Uhr gibt Oinonen mir zu verstehen, dass er diese Vereinbarung bereut. »Hast du zu Hause Bescheid gesagt, dass die Stunden teurer geworden sind?« Ich zucke zusammen und grabe in den Taschen meiner Jeans. Er hebt seine Hand und öffnet die Handfläche zum Tablett. Usko stellt die Ohren auf. Er knurrt misstrauisch, als ich das feuchte Geldbündel auf die Hand des Lehrers lege. Meine Mutter hat mir gleich das ganze Geld für die Aprilstunden mitgegeben. Die Scheine werden von der blau geederten Hand zerknüllt und fallen als winziges Knäuel in den Zierteller oben auf dem Klavier. »Was haben deine Eltern dich spielen hören?« Meine Erstarrung dehnt sich aus, vom Bauch bis hinunter zu den Knöcheln. Eine Straßenbahn fährt am Haus vorbei, vom Park her hört man die Sirene eines Krankenwagens. Ich warte, bis das Geräusch weg ist. Tonleitern. Oinonen zieht kurz und heftig Luft durch die Nasenlöcher ein, rasch heften sich seine Augen auf das gegenüberliegende Fenster, als hätten sie die Fähigkeit zur Lichtwahrnehmung wiedererlangt. »Du kannst deinen Eltern ausrichten, dass ich dir nach wie vor wärmstens empfehle, mit einem anderen Hobby anzufangen. Das habe ich schon. Was war die Antwort? Dass wir es bis zum Herbst weiter probieren. Der Lehrer schüttelt leicht den Kopf. Für einen Moment verschwinden die Pupillen hinter den Augenlidern. Usko schnarrt mit Unterbrechungen. Er hat sich beruhigt und ist auf dem staubigen Parkett auf die Seite gesunken. Oinonen tastet nach dem Klavierhocker, setzt sich und öffnet den Klavierdeckel. »Sag mir mal, was dir als erstes in den Sinn kommt, wenn du die Klaviertasten siehst.« Meine Hände schwitzen, ich muss sie an der Hose abwischen. Soll ich ehrlich und direkt antworten oder mir etwas Intelligentes ausdenken, was dem Lehrer gefallen würde? Also gleich als erstes, ohne weiter darüber nachzudenken. Zähne. Über das Zimmer senkte sich eine unangenehme Stille. Selbst Usko hörte auf zu schnarchen und öffnete ein Auge einen Spalt weit. Genauer. Weiße, weit auseinanderstehende Zähne mit so schwarzem Zeug dazwischen. Eunonen bleibt ausdruckslos. Im Bücherregal am anderen Ende des Zimmers tickt stolpernd eine Uhr mit stehen gebliebenen Zeigern. Die blasse Hand liegt einen Moment auf den Tasten, dann drückt sie drei auf einmal herunter. »An was denkst du bei diesem Klang?« Ich mache schon den Mund auf, fange das Wort aber in letzter Sekunde wieder ein. Eunonen runzelt die Stirn und dreht sich ungeduldig in meine Richtung. Ich flüstere erschrocken, Kaktus. Der Lehrer nimmt die Hand von den Tasten, schlägt aber scheinbar verärgert sofort einen neuen Akkord an. In meiner Not stoße ich hervor, Weintraube. Der Schatten eines Vogels huscht am Fenster vorbei. Ich schlottere vor Angst, aber gleichzeitig bin ich seltsam zufrieden mit mir selbst. Direkt und ohne zu lügen habe ich gesagt, was ich denke. Usko macht träge die Augen zu. Eunonen schließt beiläufig den Klavierdeckel und stützt die Ellbogen darauf. Du siehst in dem Instrument weit auseinanderstehende Zähne. Im Mollakkord hörst du einen Kaktus. Beim Durklang kommt dir eine Weintraube in den Sinn. Ich weiß nicht, ob er einfach vor sich hin murmelt oder ob die Bemerkung auch für meine Ohren bestimmt ist. Der Verlauf der Musikstunde ist jedes Mal eine Überraschung mit Bauchschmerzen. Sicher ist nur, dass Eunonen mich die Geige nicht anrühren lässt. Im ganzen letzten Jahr habe ich kein einziges Mal mit dem Bogen über das Instrument gestrichen, ihm keinen einzigen Pieps entlockt. Sobald dem Lehrer klar wurde, dass ich die korrekte Handhaltung und Grifftechnik nie lernen, geschweige denn jemals einen einzigen klaren Ton erzeugen würde, hörte er von einer Woche auf die andere auf, mich zu unterrichten. Oft sitze ich einfach 45 Minuten lang still da, während Usko an der Schwelle Wache hält. In dieser Zeit schläft oder telefoniert Eunonen manchmal oder er hört Musik. Manchmal ist er auch in der Küche zu Abend oder er verschanzt sich in seinem abgewetzten Ohrensessel, liest ein Buch in Breischrift und bewegt die Lippen dazu. Das hässliche Schrillen einer Eieruhr verkündet den Schluss der Stunde und dann bricht Usko zum Ende seiner Wache in ein mächtiges Bellen aus. »Hast du selbst eine Theorie, warum dir diese Bilder in den Kopf gekommen sind?« Eunonen dreht sich zu mir und fast erschrecke ich über die schwere Müdigkeit in seinen Gesichtszügen. Tiefe Falten ziehen sich von den Nasenwinkeln in Richtung Kinn. Beide Wangen sind Tischtennisballgroße Höhlen. Lass hören. Antworten haben immer einen tieferen Grund. Ich versuche unbemerkt die Position zu wechseln, denn plötzlich muss ich dringend pinkeln und spüre einen brennenden Druck. Wenn es auch langweilig ist, still zu sitzen, so ist es noch unangenehmer, vom Lehrer befragt zu werden. Ich werfe einen Blick auf den einsamen Blumentopf auf der Fensterbank. Der traurige Klang ist wie dieser Kaktus. Am anderen Ende des Zimmers wird die Uhr immer langsamer, dann erwacht das Uhrwerk wieder zum Leben und das Ticken beschleunigt sich auf sonderbare Weise, als versuchte die Uhr, die Sekunden wieder einzuholen. Der große Zeiger müht sich vergeblich voranzukommen, nur das Kratzen und Klacken der Feder ist zu hören. Und was macht diesen Kaktus so traurig? Eununs Frage kommt gelangweilt und ohne Interesse. Er lässt müde den Kopf hängen. Es sieht aus, als starre er unaufhörlich auf dem Boden. Niemand pflegt ihn. Ich halte mich mit beiden Händen am Stuhl fest. So etwas habe ich nicht sagen wollen. Meine Antwort ist eine direkte Anschuldigung. Ich werfe einen Blick auf Eunonen, der immer noch in derselben Position vor sich hinnickt. Ich beiße mir auf die Lippe und versuche zu überlegen, wie ich diesem brandgefährlichen Terrain entkommen kann. Der fröhliche Klang ist wie die Weinranke da am Fuß des Kaktus. Eunonens Schultern zucken zusammen, versteifen sich in einer seltsamen Position. »Was hast du gesagt?« Usko öffnet die Augen, er spürt im Tonfall seines Herrchens etwas Fremdes. »Dass die Weinranke an fröhliche Dinge erinnert.« »Wo ist denn hier eine Weinranke?« Eunonen hat sich kerzengerade aufgerichtet, er sieht erschüttert aus. Ich bekomme solche Angst, dass ich automatisch den Kopf drehe, als würde ich einen Schlag auf die Wange erwarten. »Willst du mich veralbern?« Usko setzt sich auf, seine Ohren ragen scharf in die Luft, aus seiner Kehle kommt ein bedrohliches Knurren. Eunonen schnippt zweimal mit den Fingern, worauf sich der Hund widerwillig hinlegt. Ich klinge wie ein Kleinkind, als ich endlich fiebend herausbringe, am Fuß des Kaktus wächst seit Weihnachten eine Weinranke. Sie hat schon 4 Blätter. Eunonen wedelt mit der Hand in Richtung Fenster. Sein säuerliches Lächeln gilt mir. Wie um alles in der Welt kann ein Junge deines Alters eine Weinranke erkennen? Ich erwäge verschiedene Alternativen und wähle dann schnell die sicherste. Habe ich in der Schule gelernt. Das Lächeln auf seinem Gesicht erstirbt. Er steht auf und geht 3 Schritte zum Fenster. Ich kann ihn nicht mehr warnen, bevor seine Finger in die Stacheln fassen. Doch er scheint das Stechen nicht einmal zu bemerken. Seine Hand tastet nach der zarten Pflanze, die neben dem Kaktus keimt. Vorsichtig berühren die Fingerspitzen die frischen grünen Blätter, untersuchen sorgfältig die Form eines Blattes. Er hält immer wieder den Atem an, als hätte er Angst, etwas kaputt zu machen. Schließlich beugt er sich hinunter und schnuppert an dem jungen Blatt. »Bist du ganz sicher, dass das eine Weinranke ist?« »Ja, denn ich habe zu Hause...« Ich schlucke den Satz hinunter, tue so, als müsste ich husten. Auf meiner Stirn kribbelt der Schweiß. Die umherirrenden Augen des Mannes versuchen, meine in den Blick zu nehmen. »Was wolltest du sagen?« »Wir haben zu Hause so ein großes Nachschlagewerk, da sind genaue Abbildungen drin.« Eunonen starrt mich an, als würde er meine Ehrlichkeit anzweifeln. Dann streicht er noch einmal leicht mit dem Zeigefinger über das Blatt. Sein gelblich-blasses Gesicht hat sich gerötet, die Lippen zucken, als versuchte ein Lächeln die Mundwinkel in Richtung der Wangen zu heben. »Du sagst die Wahrheit. Am Fuß des Kaktus wächst tatsächlich eine Weinranke.« Ich mache mir fast in die Hose, als das Schrillen der Eieruhr die Stille durchbricht. In Uskos Wolfsaugen flammt das vertraute Feuer auf. Aber noch bevor der Hund losbellen kann, bedeutet Eunonen ihm, still zu sein. Er tritt vor mich hin und tippt mir zögernd auf die Schulter. »Ich muss dir etwas erzählen.« Er rennt fast in die Küche. Usko stützt hinter ihm her und hinterlässt im Zimmer einen warmen, leicht schweißigen Geruch. Die Enttäuschung lässt mich auf Zwergengröße schrumpfen. Zum ersten Mal in 2 Jahren bedeutet das Klingeln der Uhr nicht die Befreiung, die Erleichterung, nach Hause zu dürfen. In der Küche fällt ein Gegenstand klirrend zu Boden. Der Lehrer verbietet dem Hund, etwas anzurühren. Er kramt in den Schränken, öffnet hastig Schubladen, bis er beinahe außer Atem mit einer offenen Pralinenschachtel in der Hand zurückkommt. »Nimm dir doch ein paar.« Ich wähle ein in Goldpapier gewickeltes Quadrat. Der Lehrer setzt sich mir gegenüber auf das Sofa. Beide suchen wir intuitiv mit den Augen die Ranke. Vor dem Fenster wogt das Sonnenlicht. Es scheint durch eine schmale Schneise, die ein Regenguss irgendwann in die Scheibe gehämmert hat. Ich habe den Topf den ganzen Winter nicht gegossen. Wie um alles in der Welt kann die Ranke da gekeimt und überlebt haben?« Eunonen kneift die Augen zusammen und kaut angestrengt auf seiner Praline. »Vielleicht hat er ja Löcher in den Zähnen, kommt mir in den Sinn, und deshalb wirkt das Kauen so beschwerlich. Hast du dafür eine Erklärung?« Ich mahle die hart gewordene Nussschokolade zwischen den Zähnen und werfe einen Blick zur Karaffe auf dem Servierwagen. Der trockene Klumpen klebt in der Speiseröhre fest und ich bekomme Durst. Da auf dem Tisch steht immer eine Kanne mit Wasser. Ich habe der Pflanze jedes Mal was gegeben, einfach so zum Zeitvertreib. Eunonens Kiefer stockt und malt dann langsam weiter. »Ach so, das erklärt einiges.« Usko hechelt, winselt, fragend und sinkt dann wieder ergeben vor der Schwelle nieder. »Warst du eigentlich schon mal verliebt?« Ein Stückchen Nuss bleibt an meinem Eckzahn kleben, und weil Eunonen nichts sieht, traue ich mich, es mit dem Zeigefinger herauszupolken. »Sie meinen, in ein Mädchen?« »Genau. So dass es sich anfühlt, als wäre dein Herz zu groß für deine Brust, wenn dir das besagte Mädchen entgegenkommt.« Der Lehrer spricht jetzt mit einer seltsam weichen Stimme über ein Thema, über das ich am liebsten gar nichts hören würde. Ich begreife aber, dass ich niemals nach Hause komme, wenn ich mich nicht auf das Gespräch einlasse. Eunonen möchte etwas erzählen und die Geschichte muss sich so weit entwickeln, bis meine Anwesenheit hier nicht mehr nötig ist. Naja, einmal war ich ein bisschen verknallt, aber das ging vorbei. Peinlich berührt nehme ich mir noch eine Praline und hoffe, dass Eunonen nicht weiter nachfragt. Ich will nicht erzählen, wie meine Begeisterung für Mia mit einer einzigen Schwedischstunde abrupt endete. Ich weiß noch genau, wie tief enttäuscht ich war, wie schwer es mir fiel, zuzugeben, dass das Mädchen, das ich kurz vorher noch so toll gefunden hatte, jetzt plötzlich reinen Ekel in mir hervorrief. Ich hatte zufällig gesehen, wie Mia heimlich in der Nase bohrte und die Rotzklümpchen eins nach dem anderen wie Süßigkeiten verspeiste. Vor langer Zeit hatte ich auch mal eine Frau. Ich schließe die Augen, jetzt würde es beginnen. Ich war sehr verliebt. Eunonen sucht nach Worten, das Räuspern kommt aus den Tiefen seines Brustkorbs. So schwer fällt es ihm offenbar, mit dem Thema weiterzumachen. Und diese Frau liebte mich. Aus dem Augenwinkel sehe ich, wie Eunonen sich verstört über die Stirn wischt. Seine Wimpern flattern und ich denke das erste Mal über die Tränen eines blinden Menschen nach. Wie sich das Weinen in den verfinsterten Augen wohl anfühlt. Vielleicht wie kühler Regen? Aber dann kam es wie in einem schlechten Film. Eunonen schüttelt den Kopf, beugt sich rasch nach vorne und wühlt in den Haaren an seinem Hinterkopf. Die Frau starb. Es war der Sommer, in dem wir heiraten wollten. Er gibt der Pralinenschachtel einen Schub, sodass sie über den Glastisch gleitet und direkt vor meiner Hand zum Stehen kommt. »Hast du schon mal schlechte Filme gesehen?« Ich murmelte etwas Bejahendes und bleibe auf der Hut. »Hört sich diese Geschichte auch danach an?« Ich stopfe mir schnell eine Praline in den Mund, damit ich nicht antworten muss. Eunonen springt auf. Aber für mich war es Realität. Als er sich stolpernd in Bewegung setzt, stößt er gegen seine Gewohnheit mit dem Knie an die Tischkante. Daran erkenne ich, dass er um Fassung ringt. »Was denkst du über den Zufall?« Die Fragen werden immer schwieriger. Apathisch starre ich auf die halbleere Pralinenschachtel. Weil ich so dringend pinkeln muss, habe ich jedes Gefühl für meinen Körper verloren. Und das ist mein Glück. Denn es klingt, als hätte Eunonen keine Eile, die Stunde schnell zu beenden. Die Beerdigung fand in Italien statt, vor 20 Jahren im Mai. Und bevor ich zurückfuhr, pflanzte ich eine Weinranke neben ihrem Grabstein. Meine Pobacken spannen sich, als würde ich halb in der Luft sitzen. Mein ganzer Körper versteift sich, als ob mich jemand in raschem Tempo mit Draht umwickelte. Nun kannst du dir vielleicht vorstellen, wie es sich anfühlt, wenn ich plötzlich höre, dass auf meiner Fensterbank eine Weinranke wächst. Eunonens Hand zittert, als er vorsichtig die Blätter der Ranke befühlt. Es ist, als würde er jemandem über die Wange streichen. So liebevoll bewegen sich die Finger am zarten Stiel entlang von Blatt zu Blatt. Kann das Zufall sein? Sein Verhörton ist verschwunden. Die Frage klingt eher nach einer Bitte. Ich kneife die Augen zu und beschließe, ein Risiko einzugehen. Nein. Eunonens Arme fallen schlaff herunter. Das denke ich auch. Durch die Anspannung und das Hinunterschlingen der Schokolade dreht sich mir fast der Magen um. Mir ist bewusst, dass es für die Übelkeit noch einen anderen Grund gibt, aber an den wage ich jetzt nicht zu denken. Es heißt ja, Nachrichten könnten auch anders als durch Worte übermittelt werden. Eunonen erwartet eine Antwort. Aber es ist schwer, seinen Gedankengängen zu folgen, weil ich mich die ganze Zeit auf meine Blase und meinen Magen konzentrieren muss. Was mag wohl der Inhalt dieser Nachricht sein? Er klingt auf einmal so hilflos, dass es mir richtig unangenehm wird. Das Mitleid und dieses andere, das ich in Gedanken ständig von mir wegschiebe, zwingen mich, es noch einmal zu wagen. Vielleicht bedeutet die Ranke eine Einladung nach Italien? Ein plötzlicher Schwindel lässt mich in Richtung Fenster schwanken. Ich wundere mich selbst darüber, wie mutig ich mit meinen Ansichten um mich werfe. Eunonen steht schweigend da, seine Hände umklammern die steinerne Fensterbank. Lange hören wir nur dem unberechenbaren Gestolper der Uhr und Uskos röchelndem Schnarchen zu. Aus den Geräuschen erwächst ein gleichförmiger Klangteppich, der das Zimmer vom Boden bis zur Decke ausfüllt. Ich komme zu mir, als sich Eunonens Hand auf meine Schulter legt. Danke dir. Du kannst nach Hause gehen. Ich taumle in dem Flur und erst als ich nach meinen Schuhen greife, merke ich, dass ich den Geigenkasten im Wohnzimmer vergessen habe. Mit steifen Schritten gehe ich zurück, Usko folgt mir überall hin, die Schnauze fest an meinem Hosenboden. Der Hund wartet nur darauf, dass ich eine plötzliche Bewegung mache, damit er einen Grund hat, sich in meine Pobacke zu verbeißen. Zähne! Ich zucke im Flur vor Schreck zusammen und erstarre. »Das hast du mir nicht erklärt. Warum hast du an Zähne gedacht?« Durch die Türritzen dringt ein starker Luftzug. Draußen hört man das rhythmische Schlagen eines Teppichklopfers. Ich öffne die Tür schon mal einen Spalt breit, denn nur so traue ich mich, die Frage ehrlich zu beantworten. »Ich bin hier jedes Mal gefangen, in den Zähnen meines Lehrers.« Dann stürze ich ins Treppenhaus und schlage die Tür hinter mir zu. Uskos Bellen ist bis auf die Straße zu hören. Ich renne bei Rot über die Ampel und bleibe vor dem Kaufhaus gegenüber stehen. Ich zittere vor Erschöpfung, dennoch muss ich mich umdrehen und einen Blick nach oben zum Fenster im 5. Stock werfen. Sofort erkenne ich Eunonens gebeugte Gestalt und als ich ihn die Hand zum Gruß erheben sehe, würde ich gerne darauf antworten, aber dann schiebe ich die Faust doch in meine Hosentasche und renne mit polternden Geigenkasten durch die Drehtür ins Kaufhaus.
Und den Schluss der Erzählung Schwarz und Weiß von Marita Lintunen, übersetzt von Stefan Moster, hören Sie am Freitag nach Weihnachten. Es las August Schmölzer.
SWR 2 lesenswert. Kritik.
Der 1962 geborene Stuart Jeffries arbeitet seit 2 Jahrzehnten als Reporter beim britischen Guardian. Jetzt hat er sich einem sehr deutschen Phänomen zugewandt und darüber ein viel diskutiertes Buch geschrieben. Grand Hotel Abgrund, die Frankfurter Schule und ihre Zeit. Hören Sie dazu jetzt Andreas Pufftrojan.
Der Titel von Stuart Jeffries Buch hat eine Vorgeschichte. Der marxistische Philosoph Georg Lukács bezeichnete die Mitglieder der Frankfurter Schule als Intellektuelle, die im Grand Hotel Abgrund residierten um von dessen Terrasse aus bei einem Aperitif das Elend der Welt zu betrachten. Das ist natürlich eine böswillige, sarkastische Aussage, aber ganz falsch lag Lukács wieder auch nicht. Die Gründung und Finanzierung des 1923 ins Leben gerufenen Instituts für Sozialforschung verdankt sich dem reichen Getreidehändler Hermann Weil. Dessen Sohn Felix konnte ihn für die Finanzierung gewinnen. Felix war Marxist, arbeitete also an der Demontierung des wirtschaftlichen und politischen Systems, das seine Familie reich gemacht hatte. Die intellektuellen Fixsterne am Himmel der Frankfurter Schule stammten fast ausschließlich aus äußerst wohlhabenden Haushalten. Und sie waren allesamt Marxisten jüdischer Abstammung. Ob Adorno, Horkheimer, Marcuse oder Walter Benjamin. Stuart Jeffries bringt es gleich zu Anfang seines Buchs auf den Punkt. Diese Denker verharrten in einem nicht repressiven intellektuellen Raum, wie er es nennt, ohne dabei in der Arbeiterbewegung oder im antifaschistischen Widerstand aktiv zu werden. Mit dialektisch-sozial-philosophischen Methoden den Aufstieg des Nationalsozialismus zu bedenken, heißt eben nicht unbedingt, diesen zu bekämpfen. Stuart Jeffries ist kein Autor, der ein hehres Loblied auf die Frankfurter Schule singt. Er macht aber auch klar, weswegen er das Buch verfasst hat. Er möchte ausloten, ob die Methoden dieser philosophischen Denker noch heute greifen, um gegen den globalen Kapitalismus unserer Tage wirksame Strategien zu entwickeln. Und indem er die Geschichte der Frankfurter Schule erzählt, ordnet er Pro und Contra zu dieser Grundfrage. Eines haben zeitgenössische Philosophen von der Frankfurter Schule definitiv gelernt. Eine rein auf Denkstrukturen oder auf ethisch-moralischen Idealen aufgebaute Philosophie hat seit Beginn des 20. Jahrhunderts ausgedient. Die Vertreter der Frankfurter Schule bezogen sich in ihren gesellschaftlichen Überlegungen genauso auf soziologische Erkenntnisse wie auf die der Psychologie und Psychoanalyse. Elitär dachten sie dennoch, etwa wenn man daran denkt, wie Adorno von jeglicher Art Massenkultur angewidert war, besonders in seinen Exiljahren in den USA. Natürlich geht Stuart Jeffries in seinem Buch gründlich auf Max Horkheimers und Adornos 1944 publizierte Schrift »Dialektik der Aufklärung« ein. Doch der Autor hätte stärker betonen können, dass dieses Buch noch heute zum Basiswissen gehört, wenn man sich fragt, inwieweit aufklärerisches Denken und Handeln mit der Technisierung der Welt und auch der drohenden Zerstörung der Erde zu tun hat. Einen wichtigen Akzent setzt Jeffries, indem er eine allseits geschätzte, aber doch etwas abseits stehende Persönlichkeit der Frankfurter Schule ins Zentrum rückt, Walter Benjamin. Wenn man also nun Stuart Jeffries' Grand Hotel Abgrund als Ganzes betrachtet und sich mit ihm fragt, ob die Frankfurter Schule intellektuell wachen Geistern heute noch etwas zu sagen hat, dann lässt sich antworten, ja, aber mit Abstrichen. Strikte marxistische, teilweise leninistische Denkweisen haben wenig Zugkraft, elitäre Gesinnungen ebenso. Aber wenn man Adornos negative Dialektik als Absage an eine allumfassende Synthese, Hegels Weltgeist auf dem Thron der Vernunft, versteht und für ein offenes Denksystem einsteht, das weder Alltags- noch Wissenschaftsphänomene ignoriert, dann mag man nochmals die Bank der Frankfurter Schule drücken. Stuart Jeffries Buch Grand Hotel Abgrund kann dabei als durchaus gelungene, weil kenntnisreiche und flüssig geschriebene Publikation für interessierte, aber doch kritische Klassengänger dienlich sein. Stuart Jeffries Grand Hotel Abgrund, die Frankfurter Schule und ihre Zeit, aus dem Englischen von Susanne Held. Das Buch ist bei Klett-Cotta erschienen, es hat 510 Seiten und kostet 28 Euro.
SWR 2 Nachrichten.